Ja, liebe Geschwister, die heutige Predigt hat diese Überschrift: Begegne Gott, er ist unbegreiflich. Wir starten eine neue Predigtreihe und es wird darum gehen, dass wir Gottes Wesen, Gottes Art besser, tiefer verstehen, ihm auch darin begegnen. Habt ihr schon einmal probiert, also ich denke, hier sind einige, die Auto fahren können, habt ihr schon einmal probiert, beim Autofahren gleichzeitig Gas zu geben und zu bremsen? Das ist ein sehr seltsames Gefühl, ja. Und das ist eine der ersten Lektionen, die man in der Fahrschule lernt, dass man für Gas und Bremse denselben Fuß verwendet. Dass man nicht, eben nicht dazu kommt, dass man beides gleichzeitig bedient. Bei der heutigen Predigt fühle ich mich irgendwie genau so heute. Also gleichzeitig muss ich beide Pedalen drücken. Erkenne Gott, gib Gas, bleib nicht stehen, wach auf. Also das ist ein Aufruf, erkenne ihn, investiere Zeit dafür. Denn Gott erkennen, das ist buchstäblich notwendig. Also wenn wir in einer Not, eine Not wenden wollen, dann müssen wir Gott erkennen. Und wenn wir in dieser Zeit Gott nicht erkennen, dann werden wir in dieser Zeit mit dieser Not untergehen. Und gleichzeitig muss ich im gewissen Sinne auf die Bremse drücken, denn Gott zu begegnen und ihn zu erkennen, das ist unmöglich. Gott ist kein Mensch. Gott ist kein Objekt, das wir zerlegen können. Und wenn wir über Gott und über seine Eigenschaften jetzt in den nächsten Wochen sprechen werden, dann ist dieses Wort über ein sehr schlechtes Wort, das passt gar nicht dazu. Wir dürfen uns nicht über Gott stellen und so von oben auf ihn schauen und bewerten und sagen, ja, Gott hat diese Eigenschaft oder eine andere. Wenn wir Gott verstehen wollen, dann müssen wir voller Ehrfurcht zu ihm aufschauen. Wir dürfen Gott niemals und wir werden Gott auch niemals auf Augenhöhe begegnen, dass wir ihm so direkt gegenüberstehen und dann wissen wir, ah, das ist Gott. Wir sind Geschöpfe und er ist unser Schöpfer. Also das ist ein himmelweiter Unterschied. Es gibt eine bekannte Zeichnung, eine bekannte Geschichte, und da geht es um Folgendes, dass sechs blindgeborene Menschen versuchen, einen Elefanten zu ertasten und zu beschreiben. Und wir sehen, die Ergebnisse sind immer irgendwie, nicht irgendwie, sind total falsch, zu denen sie kommen. Aber ich behaupte mal, wenn diese sechs Menschen sich zusammentun und vernünftig miteinander sprechen und aufeinander hören, was hast du, wie erlebst du das, dann können sie doch zu einem Ergebnis kommen, das halbwegs passend sein könnte, wenn man alle Meinungen hinzuzieht. Und manchmal wird dieses Bild genommen und gesagt, so schwierig ist das, Gott zu erkennen. Liebe Freunde, Gott zu erkennen ist nicht schwierig. Gott zu erkennen, es ist unmöglich, wenn Gott sich nicht offenbart. Wir können Gott nur in dem Rahmen erkennen, wie er sich offenbart. Und das wollen wir natürlich nutzen. Ich habe diese Botschaft heute in drei Bereiche eingeteilt. Zwei davon sprechen davon, wie es nicht sein darf. Und im dritten gehen wir darauf ein, wie es gut ist und wie es segensreich sein muss. Und dadurch ergeben sich zwei Linien, die ich heute ziehen möchte, aber drei Predigtpunkte. Und das ist schon mal ganz schwierig. Ja? Also ich ziehe heute zwei Linien, aber es ergeben sich drei Predigtpunkte. Die erste Linie, die ich ziehen möchte, ist folgende. Es ist eine Linie nach unten. Begegne Gott, sei nicht gleichgültig, auch wenn er unbegreiflich ist. Begegne Gott, sei nicht gleichgültig, auch wenn er unbegreiflich ist. Sei nicht gleichgültig, das ist hier ein starker Appell, eine Warnung. Und diese Warnung geht nicht von mir aus, sondern von Gott persönlich. In Hosea 4, Vers 1 lesen wir: Hört das Wort des Herrn, ihr Kinder Israel. Denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes. Jetzt hören wir genau zu. Wenn Gott einen Rechtsstreit hat, das heißt, Gott geht ins Gericht mit den Menschen, mit den Bewohnern des Landes. Ja, warum? Also keiner geht gerne mit Gott ins Gericht. Weil es keine Wahrheit, keine Liebe und keine Gotteserkenntnis im Land gibt. Also wir sehen, wie wichtig es Gott ist, dass Gotteserkenntnis im Land ist. Nun, das Verlangen nach Gotteserkenntnis, das war noch nie gigantisch groß bei den Menschen. Es war schon immer gering. Die Menschen fragen selten, wie Gott wirklich ist. Und auch in der heutigen Zeit ist das nicht anders, eher wahrscheinlich schlimmer. Es ist erschreckend, wie wenig Menschen über Gott wissen. Jeder Mensch unserer Zeit macht sich seinen Gott so, wie er es will. So wie ich es mir denke, so muss Gott sein. Ich bestimme, wie Gott ist. Und so ist unser Land voll mit Götzendienst. Viele Götter, weil jeder seinen eigenen Gott sich irgendwie zusammenbastelt. Und je nach Persönlichkeitstyp sitzen auch hier verschiedene Persönlichkeitstypen. Der eine ist sehr vielleicht streng und dann ist auch Gott streng. Der andere ist eher labil, dann ist auch Gott so weichlich. Der eine hat Schwierigkeiten mit Beziehungen und denkt immer in Kategorien souverän, über andere herrschen. Die anderen haben nichts zu sagen, so ist auch Gott. Bei den anderen ist Gott eher ohnmächtig, er hat nichts zu melden, er muss nur reagieren, so wie die Welt sich eben entwickelt. Dann ist Gott gerecht und sehr genau hält er seine oder wacht er über seine Gesetze. Und bei den anderen ist er gnädig und macht alle Augen zu, nicht nur zwei. Alles wird zugemacht und Gott ist super gnädig. Und wenn wir Gott so auf diese Art und Weise begegnen, liebe Geschwister, was passiert dann? Dann ist es ja kein Gott. Dann ist das Ergebnis, das ist ein schwacher, elender Gott, so wie wir Menschen ihn einfach für uns machen. Und dadurch schleicht sich so eine Gleichgültigkeit bei uns ein. Ja, wenn jeder Recht hat, ja, was soll das? Wer ist Gott überhaupt? In Johannes 17, Vers 3 offenbart uns Jesus in seinem Gebet, das ist ja ein Gebet, das ist ja auch unser Wochenvers, welche Bedeutung die richtige Gotteserkenntnis hat. Und Jesus betet hier zu seinem Vater: Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also wenn wir den allein wahren Gott erkennen, und zwar in Verbindung mit dem Herrn Jesus Christus, was bedeutet das, wenn wir ihn erkennen? Dieser Vers sagt es, das wird ewiges Leben in uns. Tozer hat das bekannte Buch Das Wesen Gottes geschrieben und er schreibt in seinem Buch unter anderem: Wenn unser Leben wieder geistliche Kraft bekommen soll, müssen wir damit beginnen, so über Gott zu denken, wie er wirklich ist. Nicht wie wir ihn wünschen, sondern wie er wirklich ist. Liebe Geschwister, wie oft klagen wir über Kraftlosigkeit in unserem Leben? Wir fühlen uns oft vom Alltag überrollt und ja, machtlos und kraftlos und saftlos. Uns fehlt die hoffnungsvolle Perspektive. Und die größte Ursache für diese ohnmächtigen Gefühlszustände, liebe Geschwister, das ist die mangelnde Kenntnis Gottes. Wir haben Gott aus unserem Denken ausgeschlossen. Es kann sogar so weit kommen, dass es uns im Prinzip egal ist, wie Gott ist. Und Apostel Paulus warnt uns vor diesem Zustand in Römer 1, Vers 21. Da schreibt Paulus, denn obwohl sie von Gott wussten, also sie wussten, dass es Gott gibt, es geht nicht um Menschen, die an Gott nicht glauben, sie wussten, dass es Gott gibt, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Also was für eine Tragik steckt hinter diesen Worten. Wir können sogar von Gott wissen, wer er ist, dass es ihn gibt, aber ihn nicht entsprechend würdigen als Gott. Und dann, das Ergebnis ist, wir verfallen unserem nichtigen Denken, dann Sorgen überrollen uns und dann ist alles größer, weil wir Gottes Größe vergessen haben. Also dieser Vers spricht von einer gewissen Gleichgültigkeit Gott gegenüber oder einer Verweigerung. Ich will Gott nicht anbeten. Ach, weißt du, können wir denken, mir reicht schon, was ich von Gott weiß. Das ist schon genügend. Mehr als genug. Ich weiß um seine Liebe, Gnade und das reicht mir fürs Leben. Oder vielleicht so ein Gedanke, ich kann ihn sowieso nicht begreifen. Wozu dann diese Mühe? Oder ich verstehe ihn jetzt schon nicht. Und je mehr ich mich mit Gott befasse, desto weniger verstehe ich ihn. Oder vielleicht machen wir auch negative Erfahrungen oder haben gemacht. Ich mache Gutes und Gott bemerkt das nicht. Ich mache Böses und niemand bestraft mich. Wo ist Gott? Wo ist sein Einfluss in meinem Leben? In Psalm 50 greift Asaf diesen Gedanken auf und dann spricht Gott letztendlich ab Vers 19. Gott sagt, deinen Mund lässest du Böses reden und deine Zunge treibt Falschheit. Du sitzest und redest wider deinen Bruder, deiner Mutter Sohn verleumdest du. Und jetzt kommt dieser Vers. Das tust du und ich schweige. Da meinst du, ich sei so wie du. Da meinst du, ich bin so wie du. Also wenn wir uns nicht mit der echten Gotteserkenntnis befassen, dann wird es sehr schnell dazu kommen, dass wir Gott auf unsere Ebene runterziehen und denken, Gott ist so ein Mensch wie wir. Er macht nichts, manchmal schweigen wir zu Unrecht, manchmal schreien wir dazu und Gott ist genauso wie wir. Tozer schreibt, eine erhabene Gottesvorstellung ist für die Gemeinde unbedingt notwendig. Sinkt dieses Gottesbild auch nur ein wenig ab, so hat das unweigerlich negative Auswirkungen auf den Gottesdienst und die sittlichen Maßstäbe der Gemeinde. Der erste Schritt der Gemeinde auf dem Weg nach unten ist immer dann getan, wenn sie ihre hohe Gottesvorstellung aufgibt. Liebe Geschwister, diese Linie, diese Grenze nach unten ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Ich möchte uns ermutigen, unsere Passivität, Gleichgültigkeit, so Gewohnheit aufzugeben in dieser Zeit. Gott zu erkennen, sagt Jesus, ist ewiges Leben. Heute hat man die Gotteserkenntnis den Theologen überlassen. Sie sitzen am Schreibtisch, schreiben kluge Bücher und wir lesen das und nennen das Gotteserkenntnis. Aber Gotteserkenntnis wächst nicht am Schreibtisch, sondern mitten in unserem Leben. Mitten in unserem Gehorsam. Dann, wenn wir gegen Sünde kämpfen, wenn wir fallen und nicht mehr können, dann erkennen wir Gott. Dann erkennen wir sein Wesen, wie er wirklich ist. Es gibt im Alten Testament eine eindrückliche Geschichte dazu vom König Manasse, ein langjähriger König in Israel, ein sehr gottloser König, schrecklich gottlos. Und Gott lässt eine Not über Manasse und über Volk Israel kommen. Und wir lesen 2. Chronik 33. Und wenn der Herr zu Manasse und seinem Volk reden ließ, merkten sie nicht darauf. Also Gott redete zu dem Volk, aber sie sagten, ist mir egal, was er sagt, ich will das nicht hören. Darum ließ der Herr über sie kommen, die Obersten des Heeres des Königs von Assur, die nahmen Manasse gefangen mit Fesseln und legten ihn in Ketten und brachten ihn nach Babel. Also Gott lässt eine riesige Not kommen über, und das hat Wirkung. Und als er in Angst war, flehte er zu dem Herrn, seinem Gott, und demütigte sich vor dem Gott seiner Väter. Und als er bat, ließ sich der Herr erbitten und er hörte sein Flehen und brachte ihn wieder als König nach Jerusalem zurück. Und dann dieser Vers. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist, dass Jahwe Gott ist. Das ist ein sehr interessanter Satz. Wie oft hat Manasse in seinem Leben den Namen Gottes gebraucht? Jahwe sei Dank, Gott sei Dank, Slava Bogu, praise the Lord. Also das gibt es in allen Sprachen, diesen Ausruf. Wir sagen das immer wieder, Gott sei Dank. Aber es musste ein Moment in seinem Leben kommen, wo Manasse mit Schrecken feststellen musste, ja, das, was ich sage, das ist ja Gott. Wie oft nennen wir den Namen Gottes und denken gar nicht, dass es Gott dahinter steht. Das kann uns auch im Neuen Testament passieren. Und Apostel Paulus warnt uns in 1. Korinther 15, 34, tadelt er die Gemeinde. Er sagt, werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht, denn etliche, und das geht ja um Gemeindemitglieder, etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Und das sage ich zu eurer Beschämung. Und deshalb die Aufforderung an uns jetzt, begegne Gott, lieber Bruder, liebe Schwester, sei nicht gleichgültig, auch wenn er unbegreiflich ist. Es gibt eine zweite Linie und diese Linie müssen wir oben dann ziehen. Begegne Gott, erkenne deine Grenzen, weil Gott unbegreiflich ist. So wie wir die Grenze nach unten nicht unterschreiten dürfen, so gibt es auch eine Grenze, die wir nach oben nicht überschreiten dürfen. Und diese Linie nach oben, diese Grenze ist extrem wichtig. An dieser Linie, da müssen wir voll auf die Bremse drücken. Halt! Denn wenn wir sie überschreiten, dann begeben wir uns auf ein Gebiet, das nur Gott zusteht. Und wir überheben uns auch über unsere Geschwister. Das passiert auch oft. Man meint, so gut Gott zu kennen, dass alle anderen dumm sind. Ich bin der Einzige, der Gott erkennt. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament vom König Nebukadnezar. Und der Prophet Daniel warnt den König vor seinem Hochmut. Aber der König Nebukadnezar ist so sehr von sich überzeugt und er sagt, dass er alles, das babylonische Reich, zum Blühen gebracht hat. Und seine Worte klingen in Daniel 4, 27 so: Das ist das große Babel, das ich erbaut habe, zur Königstadt durch meine große Macht, zur Ehre meiner Herrlichkeit. Dieser Satz ist noch nicht ausgesprochen und Gott bringt Gericht über ihn. Nebukadnezar landet auf dem Feld neben den Tieren, frisst Gras wie Ochsen. Also wenn wir diese Linie überschreiten, dann wird Gott selbst eingreifen. Gott persönlich wacht über diese Linie. Nebukadnezar durfte Buße tun und wir lesen dann, wie er das erlebt hat. Aber nach Verlauf der Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel empor und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt. Vers 33, zur selben Zeit kam mir mein Verstand zurück. Zur selben Zeit kam mir der Verstand zurück. Also wenn wir uns auf diese Höhe begeben, dann ist das genauso, also wir sind wahnsinnig, wenn wir diese Linie überschreiten. Das hat ein Mensch hier schon erlebt und bezeugt das. Es gibt in der Bibel auch andere Erlebnisse, wo Menschen wirklich Gott begegnet sind und Einblick bekommen haben in die Herrlichkeit Gottes. Und Hesekiel ist einer davon und er beschreibt es uns, wie er das erlebt hat in Kapitel 1. Und das Auffällige ist, er beschreibt es immer wie. Es ist so wie, er kann es nicht mit menschlichen Worten genau beschreiben. Und je näher er zum Thron kommt, desto verschwommener wird dieses Bild von der Herrlichkeit Gottes. Und dann ab Vers 26, und oberhalb der Himmelsausdehnung, die über ihren Häuptern war, war das Gebilde eines Thrones, anzusehen wie ein Saphirstein. Oben auf dem Gebilde des Thrones aber saß eine Gestalt anzusehen wie ein Mensch. Ich sah auch etwas wie Goldschimmer, wie das Aussehen eines Feuers inwendig herum, von der Erscheinung seiner Lenden nach oben hin und von der Erscheinung seiner Lenden nach unten hin sah ich, wie das Aussehen eines Feuers, und ein Glanz war rings um ihn her. Wie der Bogen aussieht, der an einem Regentag in den Wolken erscheint, so war auch der Glanz ringsum ersehen. So war das Aussehen und der Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn. Als ich sie sah, fiel ich auf mein Angesicht. Also wir sehen hier eine ganz andere Reaktion auf die Herrlichkeit Gottes. Keine Spur von Hochmut, sondern pure Demut. Und hier ein paar Sätze vielleicht zum Nachdenken für uns, ein paar Schlussfolgerungen. Liebe Geschwister, je mehr wir Gottes Wesen erkennen, desto mehr Gottesfurcht, Ehrfurcht werden wir in uns haben. Je flapsiger wir mit Gott umgehen, desto weniger ist er uns bekannt. Je cooler wir sind, desto gefährlicher leben wir. Je mehr wir meinen, Gott verstanden zu haben, desto weniger kennen wir ihn. Je mehr wir in unserem Leben selbst machen, desto kleiner ist Gott in unserem Denken. Wir trauen es ihm nicht zu, wir wollen es selbst machen. Es gibt leider sehr viele, oder was heißt sehr viele, es gibt leider Menschen, die den Eindruck erwecken, dass sie Berater Gottes sind. Sie wissen alles, sie kennen alle Zeitpunkte der Heilsgeschichte, können alles in Fächer verlegen. Sie können jede Katastrophe, die in der Welt passiert, zuordnen, erklären. Sie übersehen aber, dass sie sehr gefährlich leben. Wisst ihr, man kann Gott nicht einfach Worte, die wir sagen, in den Mund legen. Das ist schrecklich, sowas macht man nicht. Gott hat keinen Berater, den er fragt, was soll ich jetzt machen? Nicht nur der König Nebukadnezar konnte sich versündigen, auch wir können diese Linie überschreiten. Ich denke da an Hiob, an seine Freunde. Eine schreckliche Situation, und diese Männer, die haben sich so hineingesteigert in das Thema, das Leid erklären zu können. Jeder hat gemeint, er ist das Sprachrohr Gottes. Jeder, ausnahmslos, auch Hiob. Und alle lagen falsch. Und Gott antwortet dann in dem Gewittersturm, in Hiob 38, wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Und er meint diese Freunde und Hiob. Gürte doch deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du das? Oder wer hat die Messschnur über sie ausgespannt? Und so vier ganze Kapitel. Eine Frage nach der anderen. Gott zeigt seine Allmacht, seine Größe. Und schließlich kapituliert Hiob. Er ist der Einzige, der Buße tut. Und dann lesen wir Kapitel 42. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Das hat ja Gott gefragt und Hiob antwortet. Für wahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe. Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Manchmal sprechen wir Worte, als ob sie vom Himmel gesprochen werden, untereinander. Wir Bewertung der Erkrankung unserer Geschwister so, als ob wir den Schreibtisch Gottes aufgeräumt haben und die geheimen Akten gelesen haben und wir können sagen, ja, Gott straft dich oder was auch immer. Ich staune auch über Menschen, die in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, ganz genau sagen können, Corona ist von Gott oder Corona ist vom Teufel. Das klingt so sicher. Wer sind wir, dass wir das wissen? Wer kann das, wem hat das Gott so offenbart? Ist das nicht viel vernünftiger, demütig zu werden? Lieber an dieser Grenze stehen zu bleiben und sagen, ich weiß es nicht. Als dann von Gott irgendwann angehalten zu werden in unserem Wahnsinn. Die Erkenntnis Gottes, das ist ein heiliger Moment. Das können wir nicht berechnen. In Matthäus 11, Vers 27 sagt Jesus, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Und liebe Geschwister, der Vater und der Sohn werden sich niemand offenbaren, der frech ist und meint, auf einer Ebene mit Gott stehen zu können. Also zwei Linien setzen uns klare Grenzen. Gleichgültigkeit ist falsch am Platz. Wir dürfen nicht gleichgültig sein und sagen, ich brauche Gott nicht erkennen. Überheblichkeit ist super gefährlich. Aber zwischen den zwei Linien haben wir ein weites Land. Und so habe ich diesen Predigtpunkt überschrieben. Begegne Gott, lass das Leben blühen, denn er ist unbegreiflich. Alles, was Gott tut, ist unbegreiflich. Alles. Es ist unbegreiflich, dass Gott uns geliebt hat, als wir noch Sünder waren. Niemand kann das erklären. Es ist unbegreiflich, dass Gott uns unsere Schuld vergibt. Dafür gibt es keine Logik, dass Gott das machen müsste. Es ist unbegreiflich, dass Jesus den Himmel verlassen hat. Erklär das mal. Es ist unbegreiflich, dass die Gnade immer größer ist als unsere Sünde, egal wie hoch die Sünde ist. Das ist keine Logik. Also wie willst du das erklären? Es gibt keine Schuld, die größer ist als die Gnade. Gottes Geduld ist unbegreiflich, unbeschreiblich. Seine Ewigkeit nicht messbar, weder von Anfang, von Beginn, was ist das für ein Wort, Beginn der Ewigkeit, bis zum Ende, was ist das für ein Wort? Es ist unbeschreiblich. Oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist der Ratgeber gewesen oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Hier ist ein Staunen über Gott. Und es ist ein anderes Staunen, als wenn wir ans Meer fahren und das Meer bestaunen oder die Berge oder in ein Museum gehen und Kunstwerke anschauen. Das ist jetzt nicht so, dass wir, oh, schön gewesen und ich gehe weg und ist alles beim Alten. Das Staunen über Gott, die Erkenntnis Gottes hat große Auswirkungen auf unser Leben. 2. Petrus 1, Vers 2. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil, jetzt wo? In der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Das heißt, je mehr wir Gott erkennen, desto mehr, tiefer wird unser Verständnis über Gnade sein. Wir werden immer dankbarer dafür sein. Und wir werden uns vor Gott beugen und ihn anbeten und sagen, Herr, du bist mir gnädig. Nicht die Katastrophen des Lebens bestimmen unser Gemüt, sondern der Herr. Und deshalb betet Paulus so oft für die Gemeinde um die Erkenntnis Gottes. Epheser 1, Vers 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und von Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen eures Verständnisses. Also darum geht es eigentlich. Darum ringt Paulus, dass wir Gott in der Erkenntnis wachsen. Und andererseits weiß auch Paulus, dass uns schon alles dafür gegeben wurde. 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Liebe Geschwister, immer wenn wir Jesus Christus anschauen werden, werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Und das ist ewiges Leben. Und das ist jedes Mal ein Wunder. So wie damals bei der Schöpfung Gott Licht scheinen ließ aus seiner Finsternis, Es war nichts da und Gott hat sein Licht scheinen lassen. So kann auch in unserem dunklen Herzen ein Licht aufgehen. Gott lässt es durch Christus leuchten. Ich wünsche uns so sehr, dass wir diese Adventszeit in diesem dunklen Jahr nicht durch die äußeren Umstände zerstören lassen. Wir jammern oft, wie schlimm, wie dunkel die Jahreszeit ist, auch dieses Jahr. Das Licht in unserem Herzen leuchtet unabhängig von dieser Dunkelheit, in der wir uns befinden, weil es Jesus selbst ist. Ich möchte abschließen, ich fasse zusammen mit drei Verkehrszeichen. Vielleicht helfen sie uns, das Ganze daran zu denken, nicht zu vergessen. Das erste ist ein totales Halteverbot unten. Totales Halteverbot. Sei nicht gleichgültig. Auch wenn Gott unbegreiflich ist. Da dürfen wir nicht stehen bleiben. Gas geben. Weg aus dieser gleichgültigen Zone. Das zweite ist ein absolutes Einfahrverbot. Das ist ein Schild, das an Autobahnen steht, wo Gegenverkehr ist. Also das ist Lebensgefahr. Begegne Gott, erkenne deine Grenzen, weil Gott unbegreiflich ist. Also es gibt einen Bereich, da dürfen wir gar nicht vordringen. Und dann eine klare Richtungsweisung. Begegne Gott, lass das Leben blühen, denn Gott ist unbegreiflich. Lass dich durch das Wesen Gottes verändern. Amen.